Wir feiern heute das Abendmahl. Und das Abendmahl ist eigentlich genau das, was wir in der Predigt heute auch hören. Wir treten ein in die heilige Gegenwart Gottes. Nicht nur im Abendmahl, aber besonders im Abendmahl, weil wir es da so richtig schmecken können, so ganz nahe das erleben können, dass Gott uns in Brot und Wein oder bei uns jetzt hier Traubensaft begegnen will. Auch im Lobpreis, wir haben gerade schon gesungen, treten wir ein in die Gegenwart Gottes. Er ist schon da und wir sind jetzt auch da. Und wenn wir unsere Herzen öffnen, dann kann das so einen Blick in den Thronsaal Gottes geben. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause war. Bei uns war der Heilige Abend immer so spannend. Dann musste man draußen bleiben aus dem Wohnzimmer und alles wurde hergerichtet und irgendwann klingelte das Glöckchen. Kennt das irgendjemand? Ist das so ein Brauch oder war das nur bei uns in der Familie? Kennen einige, ne? Und dann durfte man reingehen und dann lagen da die Geschenke und der Weihnachtsbaum und alles war ganz toll. Bei meiner Tante, Patentante, war das immer nicht so toll, weil ich als Mädchen immer nur Handtücher für die Aussteuer geschenkt kriegte. Die habe ich bis heute noch, also die haben sich gelohnt, die Investitionen, die haben gehalten. Aber das fand ich immer unfair. Mein Cousin, der kriegte immer ganz tolle Sachen und ich als Mädchen kriegte immer nur Handtücher. Egal, lange ist es her. Diese Erwartung, den Thronsaal Gottes mal von innen zu sehen, ich weiß gar nicht, ob die uns so motiviert. Wir haben vielleicht schon manche Thronsäle besichtigt auf Urlaubsreisen und gesehen, wie herrlich die ausgeschmückt sind. Aber all das erblasst gegen dieses Erlebnis, was Jesaja hatte, als er in den Thronsaal Gottes einen Einblick gewann. Jetzt haben wir schon öfter in dieser Reihe, wie Gott uns begegnet, gesagt, das sind natürlich so Highlight-Geschichten. Also das passiert nicht jedem und auch nicht immer. Und ich denke gerade bei Jesaja, der hatte keine leichte Botschaft zu verkünden. Und ich glaube, wenn er nicht am Anfang so ein intensives Erlebnis gehabt hätte, hätte er vielleicht sehr schnell wieder aufgegeben. Also manchmal braucht Gott auch so einen Einstieg, um uns so mitzunehmen in das, was er tun will, dass wir das durchhalten. Deswegen sind unsere Erfahrungen da wahrscheinlich sehr unterschiedlich, was wir so an Visionen und Eindrücken von Gott persönlich hatten, wo wir so Erlebnisse mit Gott hatten, wo wir richtig dahingeschmolzen sind oder umgehauen wurden im wahrsten Sinne oder was auch immer. Für jeden ganz anders und ganz individuell. Aber heute geht's um Jesaja. Wir lesen mal, ich habe den Text mitgebracht, der erste Vers, Jesaja 6. Des Jahres, da der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl und sein Saum füllte den Tempel. Das Jahr, in dem Usia starb. Usia war mit 16 Jahren König geworden. Das ist ja ein junges Alter. Ich weiß nicht, ob wir uns so einen König wünschen würden, der mit 16 auf den Thron geht. Der weiß wahrscheinlich mit 16 Jahren schon, wie das alles geht. Klar, er ist ja jetzt schon fast erwachsen, aber naja. 52 Jahre hat Usia geherrscht und dann war das für ihn alles so selbstverständlich, dass er der König ist, dass es alles nach seiner Nase läuft, dass alles sozusagen ihm untertan ist, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Er ist nämlich in den Tempel gegangen und hat selber das Opfer dargebracht und hat es nicht durch die Priester, die dafür freigestellt waren, machen lassen. Und weil er auch schuldig war vor Gott, und diesen Schritt eigentlich gar nicht hätte tun dürfen, ist er dann mit Aussatz bestraft worden und gestorben. In diesem Jahr, und da gibt uns jetzt Jesaja ein historisches Datum, das heißt, das ist wirklich passiert, so wie wir alle uns vielleicht erinnern, was ist am 11. September passiert, als die Türme in Amerika angegriffen wurden, da erinnert man sich dran, was ist da passiert. So wissen die Leute, was ist in diesem Jahr gewesen. Da hat er eine Vision. Er sieht, und das ist jetzt, glaube ich, nicht nur vor dem inneren Auge, sondern er wird hineingenommen in die Gegenwart Gottes und sieht den Herrn sitzen auf diesem Thron, auf diesem erhobenen Stuhl. Ein Zeichen für die Allmacht Gottes, für die Macht Gottes. Das Zeichen vielleicht auch für den Richter, der die Welt richtet, der erhaben ist über alle Menschen, über alle Völker, über alle Welt, steht hier sogar. und sein Saum füllte den Tempel. Der Tempel war so das allergrößte Gebilde, was man sich vorstellen konnte, riesengroß. Wenn ihr mal jetzt nach Jerusalem kommt, dann gibt es Führungen unter der Tempelmauer, die jetzt noch steht, und da sieht man Steine, also die sind, sagen wir mal, so groß wie die beiden Fenster zusammen und auch so hoch, ein Stein. Die Grundmauern des Tempels. Das ist unglaublich, was da gebaut worden ist. Und hier hören wir jetzt allein der Saum des Gewandes. Also guckt mal auf euren Hosensaum oder was ihr anhabt, Rocksaum, wie klein so ein Saum ist. Der füllte schon diesen ganzen Tempel aus. Das heißt, man kann Gott gar nicht in solchen Gebäuden einfangen. Er ist immer größer. Er ist größer als das, was wir uns vorstellen können. Sein Saum reicht schon aus, ein interessantes Bild. Seraphim standen über ihm, ein jeglicher hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie davon. Wie immer man sich das jetzt vorstellt, das überlasse ich eurer Fantasie. Vielleicht malt ihr heute Nachmittag mal Seraphine oder guckt mal im Internet, vielleicht gibt's da schöne Bilder zu. Was mir wichtiger ist, ist der nächste Vers. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Heilig, heilig, heilig. Das erinnert uns schon so ein bisschen an das Abendmahl. Das werden wir nachher singen beim Abendmahl. Heilig, heilig, heilig. 3-mal heilig. So heilig, dass man es gar nicht in Worte fassen kann. So anders, so rein, so klar, so mächtig, so überwältigend ist Gott. Das ist ein kontinuierlicher Lobpreis, der hier stattfindet im Thronsaal Gottes. Er wird angebetet. Wenn man in der Offenbarung liest, sieht man das noch viel mehr, was da schon alles los ist, wie schon aus den Völkern Menschen kommen und ihn anbeten, wie wir da auch mit einstimmen, wenn wir im Gottesdienst oder zu Hause oder wenn wir uns mal eine CD einlegen und dabei singen oder tanzen oder wie immer ihr das macht, in diesen Lobpreis einstimmen, der die ganze Welt umspannt. Lobpreis, der sogar in Gefängnissen erschallen kann. Das kennen wir aus der Bibel, klar, wo sie, nachdem sie gefoltert worden sind, einen Lobpreis einstimmen und dann befreit werden. Das kennen wir aber auch aus der heutigen Zeit. Ich habe gerade ein spannendes Buch über 2 Frauen im Iran gelesen, die ins Gefängnis geworfen wurden, weil sie Bibeln verteilt haben und evangelisiert haben. Und sie sagten, sie konnten im Gefängnis viel besser mit den Leuten beten und über Jesus reden als draußen, weil die Polizei sie da nicht kontrolliert hat. Und sie haben da Gemeinde gegründet und viele Menschen zum Glauben geführt. Ein sehr ermutigendes Buch. Dass Gottes Gegenwart, sie beschreiben natürlich auch die Schrecken. Natürlich, klar, das ist nicht alles weggeblendet und nicht mehr da, sondern es ist genauso real. Aber die Gegenwart, der Thronsaal Gottes, ist auch in den notvollen Zeiten für uns zugänglich und manifestiert sich quasi mitten unter uns. Gott kommt in die Gegenwart, Gott wird gelobt. Und da geschieht diese Begegnung mit Gott. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Durch diesen Lobpreis, Vers 4, beten die Überschwellen von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voller Rauch. Jetzt nicht, weil die einen schlechten Atem hatten oder so, sondern der Rauch steht für Gericht, für Reinigung, für Opfer, für das, was Gott selber auf sich genommen hat, das Gericht Gottes. Im Lobpreis begegnen wir dem Gott, der so heilig ist und dennoch so nahe kommt, weil er uns die Schuld vergibt. Vers 5. Jesaja antwortet, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Im Lobpreis schwebt Jesaja jetzt nicht auf so einer Gefühlswelle, sondern er entdeckt etwas über sich selbst. Das ist wie ein Spiegel, der ihm vorgehalten wird. So heilig ist Gott. Und wie bin ich? in der Gegenwart Gottes, das ist so, wie man in einem unaufgeräumten Zimmer ganz gut sich zurechtfindet, solange es dunkel ist. Wenn man aber mal das Licht anmacht, dann sieht man, was alles überall rumliegt und was man noch aufräumen müsste. Oder wenn Besuch kommt, dann spätestens dann räumt man ja mal schnell auf. Das Licht wird angezündet und Jesaja erkennt sich selbst. Und er sagt, ich bin doch jemand, der gar nicht richtig die Wahrheit sagen kann, der unreine Lippen hat. Jetzt haben wir uns sicher alle schon mal irgendwann den Mund verbrannt. Ich weiß gar nicht, ob dieses Sprichwort, oder die Zunge verbrannt, ob das von diesem Bibelvers kommt. Wollte ich eigentlich noch rausfinden, habe ich aber nicht mehr geschafft. Die verbrannte Zunge, die unreinen Lippen, ich erkenne, wer ich vor Gott bin im Lobpreis. Und da merke ich, dass ich so ganz anders bin. Es hat ja mal ein weiser Mann am Ende seines Lebens gesagt, ich habe Dinge in meinem Leben erkannt, zwei Dinge. Erstens, es gibt einen Gott und zweitens, ich bin es nicht. Da hat er schon viel erkannt. Manche halten sich ja für Gott oder Gott ähnlich oder richten sogar über Gott und sein Handeln. Ich bin unreiner Lippen, eigentlich gar nicht geeignet, gar nicht fähig, gute Nachrichten zu verbreiten, das Gute weiterzugeben. Und um mich herum ist es genauso. Die Menschen um mich herum reißen mich mit. Vielleicht kennt ihr das, da fängt jemand an zu lästern, dann lästert man mit. Dann macht jemand unsaubere Bemerkungen, dann macht man mit. Man lacht mit, man ist mit dabei, man will mithalten, man ist auch wortgewandt und man kann schnell mit Worten Menschen verletzen und peitschen und schlagen. Manchmal viel mehr als mit der Hand, weil diese Worte viel länger bleiben und im Herzen wie ein Stachel stecken bleiben. Wir sind ein Volk von unreinen Lippen. Und wenn man mal überlegt in der letzten Woche, was habe ich alles gesagt, jetzt gar nicht mal, was habe ich alles gedacht, das ist ja nochmal eine Nummer anders, aber was ist mir aus dem Mund gerutscht? Was habe ich ausgesprochen, was vielleicht verletzt hat? Da müssen wir das im Lobpreis Gottes erkennen. Ja, dass ich bin nicht der perfekte Mensch. Ich bin nicht der Superchrist. Ich bin nicht der, der vor Gott treten kann und ihn zur Rechenschaft zieht. Sondern ich bin jemand, der selber schuldig wird. Allein schon mit den Lippen, mit dem, was ich sage, mit dem, was ich von mir gebe. Ich habe den Herrn gesehen mit meinen Augen. Wir kennen mehrere solche Erlebnisse, wo Menschen Gott so nahe kommen, dass sie das Gefühl haben, ich muss jetzt sterben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Gott sich oft so zurückhält und sich nicht in seiner vollen Präsenz zeigen kann, weil wir Menschen das nicht ertragen würden. Wir würden dabei sterben, weil wir sündige Menschen sind. In Christus zeigt sich uns das Gesicht Gottes so, dass wir es ertragen können, weil in Christus immer gleich die Vergebung mit anwesend ist. In Christus sind wir durch das Gericht hindurch. In Christus brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten vor der Gegenwart Gottes. In Christus steht er sozusagen als Filter vor uns und sagt, das ist mein geliebtes Kind. Für den bin ich gestorben, die Schuld ist beglichen. Der darf, die darf in meine Gegenwart kommen. Das ist mein Kind, das nehme ich auf den Schoß, das herze ich. Dafür bin ich da, das liebe ich, das ist unter meinem Schutz. Vers 5. Da sprach ich, wem ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Aufmerksame Hörer wissen, dass ich das gerade schon mal gesagt habe. Ist jemandem aufgefallen? Ich hatte eigentlich vor, das jetzt mit euch gemeinsam zu sprechen, aber das kann man natürlich nur sprechen, wenn man das auch meint. Aber ich möchte es euch anbieten als ein Gebet, dass wir miteinander sprechen. Deswegen die zweite Folie mit dem gleichen Text noch einmal. Und wer möchte, kann gerne mitsprechen. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Das ist schon so eine Art Bußgebet, auch vor dem Abendmahl, in das wir das hineinlegen konnten, was wir vor Gott bringen wollen, was wirklich jetzt auch durch die Vergebung von uns genommen wird. In Vers 6 war das noch etwas anders. Das wäre jetzt schwierig nachzuvollziehen und wahrscheinlich auch gar nicht von euch gewünscht. Da flog der Seraphim einer zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen gerührt, dass deine Missetat von dir genommen werde und deine Sünde versöhnt sei. Gereinigte Lippen. Das kann wehtun. Da muss man sich manchmal auf die Zunge beißen oder auf die Lippen beißen und bestimmte Dinge nicht sagen, weil man weiß, das wäre jetzt nicht in Ordnung. Das würde zu viel Schaden einrichten. Das kommt aus meinem inneren sündigen Denken und Fühlen. Jesaja wird gereinigt, denn Gott hat einen Auftrag für ihn. Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, dass er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Das stellt man sich ja oft ganz anders vor, dass Gott sagt so: Und du jetzt, du musst jetzt das und das machen, ne? Dich habe ich auserwählt und dann kommt das überein und dann muss man das machen, weil Gott das jetzt gesagt hat. Ich meine, das gibt es auch, muss ich ehrlich sagen, das gibt es auch. Aber eigentlich ist Gott so, dass er uns ernst nimmt, auch unsere Reaktion ernst nimmt, uns auch fragt, ob wir bereit sind. Nach der Reinigung kommt die Sendung. Jesaja bleibt nicht im Thronsaal stehen und genießt die Aussicht und freut sich, dass er jetzt so was Tolles erleben darf, sondern er wird von Gott gefragt, ob er bereit ist, sich senden zu lassen. Und Gott sagt das ganz allgemein: Wen soll ich denn senden? Und ich glaube, das Problem hat Gott heute immer noch, dass er in einer riesigen Gruppe von Christen fragt: Wer ist denn überhaupt bereit, sich senden zu lassen? In den Beruf, in die Nachbarschaft, in die Gemeinde, in den Dienst, in die Mission. Wen soll ich denn senden mit dieser wunderbaren Botschaft, dass Menschen gerettet werden können, dass der Tod überwunden ist, dass wir ewiges Leben haben können? Wer ist denn bereit? Ich habe am Donnerstag gepredigt im Gottesdienst und hatte irgendwie die Ansagen falsch verstanden. Das Team trifft sich jetzt immer schon vor dem Gottesdienst zum Beten. Und ich dachte, das ist um 6 Uhr und kam um 6 Uhr zur Kirche. Das ist aber erst um 6:30. Also saß ich da rum. Patrick und andere waren schon dabei aufzubauen, aber ich saß dann da einfach so rum. Und dann kam ein Chinese in die Kirche und ich dachte, den sollst du ansprechen. Ach nee, komm, der kann bestimmt kein Deutsch. Und ich muss jetzt noch meine Predigt vorbereiten. Und es wurde, aber der ging rum, der fotografierte, der guckte sich alles an. Und ich hatte immer mehr den Eindruck, ich muss jetzt mal mit dem reden. Und dann bin ich hin und habe gesagt, ja, hallo, er konnte kein Deutsch, dann haben wir Englisch. Eigentlich wollte er Spanisch, kann ich aber nicht. Gut, er studiert gerade Kunstgeschichte in Madrid. Und ist aber kein Christ, sagte er mir gleich. Und da sage ich, ja, verstehst du denn? Da kam ich mir so ein bisschen vor, wie bei dem Kämmerer aus dem Sudan. Verstehst du überhaupt, was du hier siehst und fotografierst? Und dann haben wir ein bisschen gesprochen. Und dann habe ich ihn eingeladen, zum Gottesdienst zu bleiben. Und ich dachte, er kommt bestimmt nicht, er kann kein Deutsch. Was soll der da? Und ich um 8 Uhr sah ich, er saß im Gottesdienst. Und ich konnte nicht mehr organisieren, dass sich jemand zu ihm setzt, der ihm übersetzt. Das wäre ja jetzt höflich, dass man guckt, wenn jemand da ist, der vielleicht kein Deutsch kann, dass man fragt, kann ich dir übersetzen? Und als ich vorne stand zur Predigt, sah ich, dass ein Freund von uns, der lange Zeit Missionar im Sudan war, zufällig neben ihm saß und sofort anfing, ihm zu übersetzen. Das fand ich so genial, wie Gott das so organisiert, dass jemand aus China, der jetzt in Madrid Kunstgeschichte studiert, eigentlich in China Spanisch unterrichtet, an der Hochschule, dass der jetzt hört, was ich in dieser Predigt sage und über Jesus als den Sieger sage. Und zum Glück hatte ich auch ein Gemälde als PowerPoint, konnte er dann gucken und so, konnte er wenigstens sehen. Und das wurde ihm dann auch übersetzt. Und hinterher bin ich nochmal zu ihm hingegangen, gesagt, ich habe mich gefreut, dass er da war. Und dann sagte er, ich verstehe das gar nicht, aber mein Herz ist so berührt worden. Die Lieder und die Menschen hier, ihr seid so freundlich, da ist irgendwas. Und dann habe ich gesagt, ja, dann, wenn du nach Hause kommst, besorg dir eine chinesische Bibel und fang mal an, das Neue Testament zu lesen. Jesus ist an dir dran. Und dann haben wir uns verabschiedet. Wen soll ich senden? eine Kleinigkeit. Es hat mich unheimlich Überwindung gekostet, weil ich ja so viel Frommes noch wollte. Ich wollte ja meine Predigt noch 10-mal lesen und auswendig lernen, so ungefähr. Und dann habe ich mich da ablenken lassen und so. Aber es war so, ja, so einfach letztlich. Gott hatte das schon vorbereitet und hat auch für den nächsten Schritt gesorgt, den ich gar nicht mehr einfädeln konnte. Und wer weiß, wer jetzt in Madrid auf ihn trifft und wer dann in China mit ihm über den Glauben redet. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und hier meldet sich Jesaja und sagt, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich habe den Witz schon öfter erzählt, aber ihr wisst, dass Leute, die den Ruf in die Mission verspüren, dieses Gebet etwas verändern und sagen, Herr, hier bin ich, sende meine Schwester. Weil man feststellt, dass mehr Frauen in die Mission gehen als Männer, nimmt man an, dass dieses Gebet etwas entfremdet wird. Vers 9, und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Und jetzt kommt keine Erfolgsstraße, die Jesaja geht, sondern die harte Realität. Hört und versteht's nicht. Seht und merkt's nicht. Verstocke das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren hart sein und blende ihre Augen, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich bekehren und genesen. Die Rettung geht nur durch die Bekehrung, durch die Umkehr zu Gott hin, Abkehr von dem, was zerstört, Hinkehr zu Gott, der uns das Leben schenkt. Und das ist eine Botschaft, die nicht jeder hören will und auch nicht jeder hören kann, weil manchmal die Herzen verstockt sind. Jesaja hat hier einen schwierigen Auftrag und ich glaube, den haben wir auch. Und wir merken das ja auch, dass in anderen Ländern Menschen bereitwillig und schnell und ganz easy zum Glauben kommen. Und bei uns hier muss man manchmal über Jahre reden und dranbleiben und einladen und Zeugnis geben und Zeugnis sein, damit Menschen überhaupt den Gedanken an sich heranlassen, da könnte etwas für sie Wichtiges sein. Jesaja fragt, ich aber sprach, Herr, wie lange? Er sprach, bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner und die Häuser ohne Leute und das Feld ganz Wüste liegt. Das ist wirklich keine Freudenbotschaft, mit so einer Botschaft unterwegs zu sein. Aber es ist eigentlich eine konsequente Botschaft. Denn wenn die Menschen nicht umkehren, wird das Elend kommen. Wird es immer mehr Kriege geben? Wird es immer mehr Zerstörung geben? Das ist einfach so, weil die Sünde zerstört. Sie zerstört Beziehungen, sie zerstört unsere Beziehung zu uns selbst und zu anderen Menschen. Sie zerstört diese Welt. Sünde zerstört. Umkehr schafft Leben. Wir feiern heute das Abendmahl und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, selber nochmal für sich zu klären und umzukehren und zu sagen, ja Herr, nicht nur die unreinen Lippen, auch die unreinen Gedanken und die Taten bringe ich dir. Ich bringe dir das, was ich bin und habe, reinige mich, heilige mich und sende mich, damit deine Botschaft, da wo ich bin und so wie ich es kann, die Menschen erreicht. Lass uns beten. Herr, darum bitten wir dich, dass du uns hineinnimmst in die Vergebung, dass du uns reinigst. Danke, dass das nicht mehr mit glühender Kohle geschieht, sondern am Kreuz, wo du dein Leben für uns gegeben hast. Danke, dass wir durch dich Zugang haben zum Vater, in den Thronsaal, in die Gegenwart, im Lobpreis. Danke, dass wir einstimmen dürfen in dieses Lob, das heute und in jedem Tag dieser Woche dir überall auf der Welt erschallt. Danke, dass du uns fragst, dass wir uns von dir senden lassen können. Danke, dass du uns hineinnimmst in das, was du in dieser Welt tun willst. Und gerade aus Jesaja-Buch, aus dem Buch wissen wir, dass du den Erlöser Jesus, dass du ihn schon vor allen Zeiten auserkoren hast, dass die Rettung so nah ist. Wir bitten dich für unsere Verwandten und Freunde, für Menschen, die noch nicht umkehren. Und jetzt können wir in der Stille vielleicht Namen einsetzen, Herr, dass du ihnen nahe kommst und sie segnest. Machen einen Moment Stille und beten für die, die uns auf dem Herzen liegen, die Jesus noch nicht kennen. Und wir danken dir, Herr, dass du sie segnest, dass du uns vielleicht als deine Boten zu ihnen schickst. Wir danken dir, dass du möchtest, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen.